So klingt die Tür zum Joachim-Raff-Archiv, Seeplatz 1 in Lachen am Zürichsee. In unmittelbarer Nähe zur Kirche steht das Geburtshaus von Joachim Raff und genau hier ist eine ergiebige Quelle entstanden für Menschen aus aller Welt, die sich aus vielgestaltigen Gründen für den 1822 in Lachen geborenen Komponisten Joachim Raff interessieren. Welch reichhaltige Materialien mittlerweile an dieser Stelle zu finden sind, beschreibt der von Rees Marti konzipierte Archivführer mit dem Titel
Linien und Klang, Dokumente und Geschichten aus dem Joachim Raff Archiv.
Der angelegte Nährboden für das immer umfangreicher werdende Archiv ist dem 1911 in Lachen geborenen und 1983 eben da gestorbenen Anton Marti zu verdanken.
Das ist eine ganz spannende Geschichte. Mein Vater hat Akzente gesetzt, als er diese Joachim Raff Gesellschaft gründete.
Rees Marti, Ehrenpräsident der Joachim Raff Gesellschaft.
Der Akzent war eigentlich über Menschen. Er lernte Menschen kennen, die sich für Raff interessierten. Und mindestens so stark wie sich für Raff interessierte sich mein Vater auch für diese Menschen. Also er hat Freundschaften geschlossen mit einem Nachfahren von Raff, mit Oberbürgermeister Dr. Konstantin Hank aus Schramberg. Und das wurde so eine bekannte und berühmte Männerfreundschaft. Die haben sich immer wieder begegnet, haben gesellschaftliche Anlässe organisiert. Und Mittel zum Zweck war Joachim Raff. Selbstverständlich hat sich mein Vater als Violinist dann auch sehr für die Werke interessiert. Mit unterschiedlichen Urteilen, Stücke, die haben ihm sehr gefallen, andere Stücke musste er ein wenig lachen darüber. Und selbstverständlich gab es dann sehr bald auch Anfragen, beispielsweise von Antiquarien. Man hätte noch Briefe von Joachim Raff, ob er interessiert wäre dafür. Selbstverständlich bekam er auch Noten angeboten, ob er die behalten wolle, Bücher und so weiter. Und mein Vater war in dieser Beziehung eigentlich kein Sammler. Er war nicht interessiert, eine Sammlung anzulegen, sondern nahm das entgegen, aus Respekt natürlich vor Joachim Raff. Aber hat dann immer wieder, weil eben Nachfahren nach Lachen kamen, diese Dinge auch wieder veräußert und verschenkt. Und ich weiß einfach, dass ich in dieser Beziehung völlig anders gestrickt war. Ich habe mich jedes Mal furchtbar aufgeregt und habe meinem Vater gesagt, das kannst du doch nicht geben. Jetzt kommen Noten nach Lachen, jetzt kommen Briefe von Joachim Raff nach Lachen und du behältst das nicht, das geht gar nicht. Warum willst du das wieder verschenken? Ja, weißt du, das muss doch in die Familie von Raff und so wichtig ist das nicht. Und also das war ein Gegensatz rein in der Arbeit und in der Tätigkeit. Und als ich es dann übernahm, habe ich dann natürlich das etwas anders aufgefasst. Ich habe begonnen, die Dinge systematisch zu sammeln, auch einzukaufen auf Auktionaten, bei Antiquarien, bei privaten Sammlern und so weiter. Habe das aber alles zu Hause im Keller gehortet, aufbewahrt. Weil wir als Raff-Gesellschaft immer daran interessiert waren, einmal ein öffentliches Gebäude, das natürlich hier die Geburtsstätte an erster Linie steht, zu mieten oder zu bekommen, um diese Dinge danach auszustellen und zu archivieren.
Wer eine Ahnung erhalten möchte vom reichhaltigen Füllhorn im Geburtshaus des Komponisten, findet im Archivführer von Rees Marti einen vielschichtigen Überblick, der die Bandbreite des Archivs in Quer- und Längsschnitt präsentiert, was im Folgenden ausführlich dargestellt wird. Vorweggenommen sei an dieser Stelle zunächst ein weiteres Verdienst von Anton Marti, dessen erste Biografie über Joachim Raff, die selbstverständlich auch im Archivführer Erwähnung findet.
Die erste und wichtigste Begegnung mit der Literatur über Joachim Raff hat stattgefunden in der Publikation von Rees Martis Vater, nämlich von Anton Marti.
Walter Lappart ist seit 1975 tätig als Musikforscher, Herausgeber von Instrumentalmusik, Programmgestalter, Kulturjournalist und Ausstellungsmacher im In- und Ausland, ideenschöpfend aus seiner schier grenzenlosen Dokumentationsbibliothek und einem atemberaubend verfügbaren Wissen.
Er hat 1972 in einem kleinen Verlag, Buchdruckerei in Lachen, hier im Geburtsort von Raff, eine Schrift herausgegeben zum Jubiläum 150 Jahre Joachim Raff. In dieser Jubiläumsschrift gibt es im Anhang ein Werkverzeichnis, das sich ausgezeichnet eignet, weil es eben systematisch ist nach Besetzungen und die beste Übersicht bietet, sodass es heute eigentlich als ganz fundamentales Quellenwerk gilt. Bei jeder Gelegenheit komme ich auf diese Publikation zurück und kann sie nur empfehlen als kleines Standardwerk bevor der großen Publikation von Res Marti.
Eine ganz frühe Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe, war, dass mich die Persönlichkeit von Joachim Raff sehr fasziniert hat. Und ich habe mir als 30-Jähriger geschworen, wenn ich einmal Richtung Pensionierung gehe, dann schreibe ich eine Biografie über Joachim Raff. Und wollte mir einfach die Zeit geben, zu sammeln, ihn kennenzulernen, seine Werke kennenzulernen und mich dann wirklich vertieft und systematisch in seine Arbeit einzuarbeiten.
Die Räumlichkeiten des Joachim Raff-Archivs geben nach wenigen Augenblicken zu erkennen, mit welcher Akribie Nuancen aus dem Lebenswerk von Joachim Raff wertschätzend bewahrt werden.
Was ich nicht konnte in dieser ganzen Zeit, eigentlich bis etwa 2010, 12 herum, als ich an der Biografie arbeitete, die ganzen Dinge wissenschaftlich aufzuarbeiten, zu signieren, auch die Prinzipien einer wissenschaftlichen Archivierung waren mir nicht bekannt, weil ich nicht Musikwissenschaftler bin. Und das Glück kam mir dann entgegen, dass sich ein junger Musikwissenschaftler dafür interessierte und ich dem dann diesen Auftrag übergeben konnte, jetzt ein Archiv nach wissenschaftlichen Kriterien aufzubauen.
Wir haben mit einer unglaublichen Vielzahl unterschiedlicher Quellen zu tun.
Dr. Severin Kolb, Leiter des Joachim Raff-Archivs.
Von Musiknoten aller Art zu Korrespondenz natürlich, das ist ein ganz, ganz zentraler Bereich, zu geschichtlichen Quellen, Raffs Schriften, Musikschrifttum natürlich. Wir versinken nur so in Quellen. Und das Schöne ist, dass eben ein Großteil dieser Quellen bis jetzt noch nie wirklich ausgewertet worden ist.
Mit Summa Cum Laude wird die Dissertation des Archivleiters bewertet über die Wagner-Frage, Joachim Raffs Auseinandersetzung mit Richard Wagner in Weimar. Selbstverständlich gilt es, das Joachim Raff-Archiv zeitgemäß zu positionieren.
Und so wurde die ganze Sammlung, die sich über 30 Jahre bei mir angehäuft hatte, wurde dann in diese Sammlung integriert. Es wurde mal inventarisiert, aufgenommen, was haben wir, was haben wir nicht. Und damit begann dann auch die systematische Sammlung. Das Ziel war natürlich, dass wir sämtliche Kompositionen von ihm im Archiv hatten, als Grundstock aus Grundmaterialien und mit der Zeit dann immer auch mehr verschiedene Ausgaben. Und dann kamen natürlich die Briefe dazu, weil in einzelnen Briefen die Werke genannt wurden, also damit auch die ganze Kompositionsgeschichte plötzlich ins Zentrum rückte, wie entstanden diese. Dann kamen die Bücher dazu, weil da drin die Werke beschrieben waren. Und das Ziel war, dass wir sämtliche Bücher, die irgendwie mit Raff in Beziehung stehen, dass wir diese im Archiv haben.
Also die Aufarbeitung der Quellen dafür steht uns ein digitales Portal zur Verfügung, das vor allem meine Kollegen vom Max-Reger-Institut entwickelt haben, also auf der Basis der Arbeit dort. Und in diesem Portal können wir dann diese ausgewerteten Quellen auch der Forschung zur Verfügung stellen.
Und dann kamen halt alle anderen Dinge noch dazu. Nebst den Briefen, Notenmaterialien und Büchern kamen noch Memorabilien dazu, kleine Statuetten, Bilder, Fotografien, all das, was das Joachim Raff-Archiv wertig macht und ihm eine Bedeutung geben. Und im Moment sind wir, das ist eigentlich unsere offizielle Politik, wir sammeln alles, was mit Joachim Raff im Zusammenhang ist, was das auch ist.
Raff war bestimmt auch präsent in polnischen Konzerten, denn es gab auch polnische Ausgaben von Gebeten und Wolf in Warschau.
Walter Lappert ergänzt seit Jahrzehnten unentwegt das Joachim Raff-Archiv mit fachkundigen Entdeckungen.
Und nicht zufällig habe einen großen Teil der Klavierwerke von Raff ausgerechnet in einem Antiquariat in Krakow, also in Krakau, entdeckt. Das war eine der besten Fundgruben damals, wo ich Dutzende von Klavierwerken von ihm entdeckt habe.
Walter Labhardt ist für mich jetzt als Mitgründer dieses RAF-Archivs eigentlich über all die Jahre die wichtigste Bezugsperson gewesen, weil ich immer wieder bei ihm anknüpfen konnte, ihm immer wieder Fragen stellen konnte, von ihm immer wieder erschöpfend Auskunft bekam. Sein Wissen und seine Präsenz, das ist sowieso legendär. Er ist so eine Art musikalisches, wandelndes Lexikon. Das ist vielleicht ähnlich wie im Verhältnis Joachim Raff und Franz Liszt. Wenn Franz Liszt etwas nicht wusste, dann hat er immer gesagt, fragt den Raff. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann sage ich, ich frage Walter Labhardt. Dann haben wir uns natürlich zur Aufgabe gemacht, auch meine Partnerin hat mitgeholfen, dass wir alle Quellen, die wir im In- und im Ausland erforschten, immer auch gleich selber anschafften. Also wir sind dann immer ins Netz gegangen, haben versucht, die Bücher, die Notenmaterialien und so weiter, die Briefe irgendwo zu erhalten. Und damit wuchs natürlich der Bestand des Archivs unendlich.
Immer mehr zeigen sich Zusammenhänge, die zum Gesamtbild Joachim Raffs beitragen, sobald wieder irgendwo auf der Welt neue Dokumente auftauchen und für das Archiv erobert werden. Eine Daueraufgabe seit der Gründung.
Die Archivbetreuung war für mich eine Aufgabe der Gesellschaft, der Joachim Raff Gesellschaft, also ein Teil des Förderprojektes über Joachim Raff, das ein Archiv besteht. Jetzt haben wir das seit 2018 und dann kommt natürlich logischerweise gleich der nächste Schritt. Das heißt, Leute, die ins Archiv kommen, fragen, ja, gibt es irgendeinen Führer durch dieses Archiv? Gibt es was Schriftliches, Unterlagen? Kann man etwas kaufen bei Ihnen, mitnehmen? Und das hatten wir nicht. Und auch mein Bemühen war es, durch eine Schrift wieder den Bekanntheitsgrad des Joachim Raffs Archivs zu erweitern, halt den Leuten, die hierher kommen und in aller Regel sich dann plötzlich beginnen zu interessieren für Person und Werk, ihnen auch etwas in die Hände drücken zu können. Und so habe ich mir halt ein Konzept überlegt, wie könnte man das am besten machen, dass die Wirkung des Archivs noch verstärkt wird, vergrößert wird und damit eben auch der Vereinsauftrag, nämlich das Werk von Raff zu fördern, wie könnte man das mit einem Buch verstärken.
Mittlerweile sind im Joachim Raff Archiv weit über 10.000 Exponate zu finden. Für den Archivführer gilt es, eine Auswahl zu treffen, die einen strukturierten Überblick verschafft.
Es gibt eigentlich zwei Hauptstichwörter. Das eine ist, ich möchte einen Querschnitt durch das Archiv geben, die mal zeigen, was gibt es eigentlich alles für Sammelkategorien in diesem Archiv.
In dem gestalterisch äußerst gelungenen Archivführer mit einem Porträt von Joachim Raff auf satt pinkfarbenem Einband werden auf dunkelvioletten Seiten mit weißer Schrift jeweils die Kategorien der Ausstellung und Archivgegenstände benannt.
Notenmaterial,
Briefe,
Bilder, Zeichnungen, Fotografien, Stiche, Radierungen und Lithografien.
Memorabilien,
Bücher,
Publikationen des Joachim Raff Archivs,
Dokumentationen, Programmzettel und Fachartikel,
Tonträger,
Schweizerische Nationalphonothek,
das Archiv der Joachim Raff Gesellschaft,
Quellen.
Das zweite Stichwort war der Längsschnitt und im Längsschnitt wollte ich inhaltliche Schwerpunkte setzen, die also das Leben von Joachim Raff, seine bedeutendsten Beziehungen mit Menschen, die er hatte, bedeutendste Werke, bedeutendste Briefe und so weiter abbilden, also die wir natürlich im Archiv haben. Und so ist eigentlich das Konzept entstanden. Im Querschnitt sind das tatsächlich wieder alle Sammelkategorien, also im Zentrum die Notenmaterialien. Die tauchen im Buch auch als erstes auf, weil das ist die Hauptarbeit eines Komponisten, Musik zu schreiben. Und jetzt innerhalb der Noten habe ich mich selbstverständlich auch wieder daran gehalten, was sind denn die Gattungen, die Joachim Raff alles beschrieben hat. Und bin hier ziemlich auch chronologisch vorgegangen. Das heißt, am Anfang seiner Kompositionstätigkeit standen Klavierwerke. Also also mussten diese erwähnt werden. Die habe ich gleichzeitig kontextualisiert mit bekannten Persönlichkeiten, die für Raff, für seine musikalische Entwicklung Bedeutung hatten. Das war in erster Linie Felix Mendelssohn Bartholdy. Er hat ihm auch ein frühes Werk, sein Opus 8, gewidmet.
Also ich wusste, Opus 8 ist Mendelssohn gewidmet und Opus 15 Liszt.
Die namhafte Pianistin und Musikwissenschaftlerin Dr. Andrea Wiesli.
Hatte das aber beim Einstudieren dann für den Moment aus den Augen verloren und einfach gesehen, diese Preghiera Andante Religioso, dachte, ach ja, das ist typisch Liszt, dieses Affine für die Religion, für das Transzendentale. Ja, es hätte durchaus auch umgekehrt sein können. Gerade wenn man jetzt diese zwei Stücke, die ich jetzt spielen durfte, hört, das liegt wunderbar auf den Tasten. Das eine ist in Destur, das andere in Gestur. Also das ist schon eine wunderbare Verteilung von schwarzen und weißen Tasten schon mal. Und das liegt sehr gut in der Hand. Und was bei Raff so schön ist, das singt auch gleichzeitig. Also man kann auf dem Flügel richtig schön singen. Und ich denke, das hat er unter anderem von Franz Liszt gelernt. Ich denke, es ist schwierig auszumachen, was jetzt genau Einfluss von Mendelssohn und was genau Einfluss von Liszt ist. Ich denke, er hat grundsätzlich von beiden viel aufgenommen, aber dann eben doch irgendwie seine ganz eigene Sprache damit gefunden. Ja, was Raff schafft, das ist was ganz Eigenes. Und natürlich hat er sich mit seinem Umfeld beschäftigt, mit der Musikgeschichte. Und das darf man ja auch hören, das hört man ja auch bei anderen Komponisten. Und das Spannende ist aber, dass es bei ihm ja nie plakativ ist. Also gerade jetzt im Falle von Liszt, da würde man sich eine virtuosere Komposition jetzt bei diesem Charakterstück vorstellen können. Aber nein, er hat darauf verzichtet und hat sich auf die poetische Qualität, wenn schon, von Liszt konzentriert. Und das finde ich sehr erstaunlich, weil Liszt galt ja als der große Virtuose. Aber Joachim Raff hat durchaus gesehen, was da noch alles dahinter steckt. Also hinter dieser glanzvollen Fassade. Und bei Liszt ist ja Virtuosität auch nie Selbstzweck. Und ich glaube, das hat Joachim Raff gespürt und übernommen in seine Arbeit.
Musikkuratorin des Appenzeller Forums und Stiftungsrätin der Hans-Schäuble-Stiftung wird in der Beschäftigung mit ihrem Landsmann immer wieder im Joachim Raff-Archiv fündig und lenkt mit Nuancen auslotenden Interpretationen die Aufmerksamkeit auf Klavierkompositionen.
Also das Spannende ist ja, dass es eine Überlieferung gibt, dass Raff geschrieben hat in einem Brief an Kunigunde Heinrich, dass Opus 15 teilweise sogar von Liszt stamme. Inwieweit jetzt jede einzelne Note Raff oder Liszt zugeordnet werden kann, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, das kann niemand sagen, aber ich finde nur schon die Idee spannend, dass die beiden vielleicht gemeinsam am Flügel gesessen sind und dann diese Stücke durchgegangen sind. Es ist ja bekannt von Liszt, dass er seinen Schülern dann Tipps gegeben hat, dann zum Teil ganz konkrete Korrekturen eingefügt hat.
Dieses Wissen um unzählige Facetten aus der Entstehungszeit umschwirrt das Musikerlebnis, Nachzulesen im Archivführer und eindrucksvoll nachzuvollziehen im Archiv. Denn zu den 12 Romans en forme d'étude, Opus 8, ist ein Abdruck der im Archiv erhaltenen Erstausgabe zu finden. Zudem laden die sich im Archivführer bündelnden Details ein, das Zusammenspiel vieler Aspekte zu erkennen. Zu den Werken von Joachim Raff gehören jeweils vertiefende Informationen, zugeordnet unter
Beschreibung, Provenienz, damit nicht genug.
In der Beschreibung ist der Hinweis zu finden, dass Opus 8 der junge Lehrer Raff 1843 in Rapperswil komponiert und Felix Mendelssohn Bartholdy widmet, der sich beim Musikverlag Breitkopf und Hertel für die Veröffentlichung einsetzt, wo es 1845 erscheint.
Provenienz?
Die Provenienz verweist auf die Anschaffung im Jahr 2023 aus dem Musikantiquariat Katzbichler in Unterwössen.
Damit nicht genug?
Darin wird im Kontext von Opus 8 auf einen regen Briefverkehr verwiesen zwischen Felix Mendelssohn Bartholdy und Joachim Raff zwischen 1843 und 1847, den Archivleiter Dr. Severin Kolb bei einem Mendelssohn-Forscher ausfindig machen und Scans davon erwerben kann, die dann Dr. Stefan König vom Max-Reger-Institut transkribiert.
Das Schöne an Raff ist, dass im Gegensatz zu Reger, dass wir nicht nur Briefe von Raff an die Leute haben, sondern vor allem Briefe an ihn. Eine Geschichte erzählt sich ja nur von zwei Seiten und in vielen Fällen hat man die Gegenbriefe auch. Und bei Reger ist es halt so, wir haben immer nur eine Perspektive oder in den meisten Fällen. Und da wünschte man sich manchmal zu hören, was hat denn der jetzt eigentlich auf diesen Brief geantwortet? Ich wüsste gar keine Antwort. Und das haben wir bei Raff eben. Auch wenn es deutlich weniger sind als bei Reger, aber es könnte ja noch mehr werden.
Ich habe ganz frühe Briefe genommen und da sind lustig sogar Briefe, die von Personen stammen, die Raff gar nicht gekannt hat, aber trotzdem einen indirekten Zusammenhang mit Raff haben, nämlich kein geringerer als Johann Wolfgang von Goethe. Dann natürlich eben frühe Briefe von Joachim Raff und solche Briefe, die auch wieder eine Bedeutung hatten in seinem Leben mit seinen Beziehungen, beispielsweise mit bestimmten Verlagen Briefe oder Briefe, die auch seine Schwägerin betrafen, die berühmte Sängerin Emilie Merian Genast. Die war eine Förderin von Joachim Raff und so habe ich also wirklich bedeutende Stationen, bedeutende Personen, bedeutende Institutionen, mit denen Raff im Briefverkehr war, habe ich reingenommen.
Es hat ja unglaublich viele Briefe aufgetan. Also man hat bei Raff immer das Gefühl, da ist noch viel zu holen.
Aus der entstandenen Fülle schöpfend gelingt ein wirkungsvolles Zusammenspiel der etwa 500 musikalischen Werke von Joachim Raff mit Dokumenten und Erkenntnissen, die nun strukturiert und somit auf direkten Wegen zu entdecken sind.
Ich brauche eigentlich von jedem Werk zumindest einen Druck. Und das ist ja eigentlich, sollte es der Service sein, dass auch in Zeiten des Internets, wo man ja sowieso alles findet, aber unmoderiert, also man findet alles, aber weiß es nicht zuzuordnen, dass man gut aufgestellt eben zu jedem dieser Drucke eben etwas erfährt und überhaupt erstmal die Bestandsaufnahme von Raff so vollendet.
Dr. Stefan König, maßgeblich beteiligt am zeitgemäßen Aufbau des Joachim Raff-Archivs.
Raff ist nicht Reger, das muss man sagen, weil manchmal ist es eben so, das läuft ja auch in die Sondong-Musik rein, da sind Sachen eigentlich Gebrauchsmusik, die sind nach 3 Tagen schon wieder eigentlich durch. Deswegen ist es eben schwer, das alles wirklich von jedem ein Werk, einen Druck zu finden. Das eine, das Moderierte sage ich, weil die Systematik, also die Ursprungssystematik ist klar, das Notenkatalog, da werden die Sachen beschrieben, die drin sind. Aber innerhalb der musikwissenschaftlichen Community, die entwickelt sich ja weiter, gibt es natürlich auch Regeln, wie man digital Sachen sozusagen präsentiert.
Um digitale Dokumente in Umlauf zu bringen, in Communities Erkenntnisse einfließen zu lassen, gilt es dennoch zunächst, Materialien ausfindig zu machen und zur Verfügung zu stellen. Im Archivführer folgen nach den Klavierkompositionen kammermusikalische Werke, gefolgt von den mittlerweile wieder mehr auf Konzertprogrammen stehenden sinfonischen Werken. Im Querschnitt wird eine Auswahl erwähnt, die eindrucksvoll Informationen und im Archiv zusammengetragene Materialien umranken.
Also beispielsweise eines der bekanntesten Werke von Joachim Raff, wo er auch ausgezeichnet wurde dafür, ist die Waldsymphonie, die sehr berühmte, die weltweit aufgeführt wurde. Die habe ich natürlich dargestellt, einmal sicher als Partitur bei der Kategorie Noten, aber die Waldsymphonie taucht dann auch wieder in Briefen auf, wo Raff über die Waldsymphonie schreibt und wo sie gerade wieder aufgeführt wird.
Die 1869 in Wiesbaden komponierte dritte Sinfonie verhilft Joachim Raff zum internationalen Durchbruch, zu Lebzeiten. Beim Blick im Joachim Raff-Archiv auf das filigran verzierte Deckblatt der Erstausgabe entstehen beinahe Filme im Kopf, denn wie im Archivführer beschrieben, ergänzen eindrucksvolle Materialien das Werk, wie der Theaterzettel zur Aufführung 1873 im Saal der Sophieninsel in Prag unter der Leitung von Friedrich Smetana, eine Ankündigung für ein Konzert 1893 in Boston, dirigiert von Arthur Nikisch. 1906 steht die dritte Sinfonie in Parma auf dem Programm mit Arturo Toscanini und 1916 leitet in Berlin Richard Strauss die Aufführung der Waldsinfonie von Joachim Raff.
Ich möchte vorausschicken, dass ich sehr viel Repertoire kannte, so aus der Zeit. Und die Schweizer Musik hat mich auch immer speziell interessiert, aber vor allem das 20. Jahrhundert.
Professor Christoph Matthias Müller, der renommierte Dirigent und künstlerische Leiter des Schweizer Sommerfestivals Murten Classics, führt die dritte Sinfonie von Joachim Raff, die Waldsinfonie, mehrfach auf, wenngleich das Interesse zunächst zögerlich war.
Als ich dann Chefdirigent war und ein Kollege mich fragte, ob er die fünfte Sinfonie von Raff dirigieren dürfe, habe ich sofort zugesagt, weil ich fand, na, interessant, aber vielleicht ist das hier wieder der Freund eines Freundes von Brahms, der auch komponiert hat. Also um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, ich habe auch viele Aufnahmen, ich sammle Aufnahmen, also ich kannte den Namen irgendwie schon, aber es hat mich irgendwie nicht so interessiert. Und als ich dann das Konzert nicht gehört habe, aber die Reaktion meiner Orchestermusikerinnen und Musiker vernommen habe, wie die begeistert waren von dieser Musik, da wurde ich stutzig und habe mich dann angefangen, ein bisschen mehr zu beschäftigen mit Raff.
Inspirierend wirkt das Raff-Archiv mit Museumscharakter in Lachen, zauberhaft gelegen am Zürichsee.
Dann habe ich auch gemerkt, es gibt eine Raff-Gesellschaft. Ich habe dann Res Marti, dem Präsidenten, einfach geschrieben und der hat sofort spontan zurückgeschrieben und so kamen wir auch in Kontakt. Ich habe mir dann das Museum in Lachen angeschaut und so, ich sag mal, zuerst so ein bisschen rumgebaut, mir Informationen verschafft über diese Musik und diese dritte Symphonie fand ich einfach wirklich faszinierend. Rein zuerst mal vom Klanggewand, von der Orchestration, von der melodischen Empfindung und ich konnte eigentlich kaum glauben, dass das einer ist, der in der Schweiz geboren war, weil das kam mir alles so unschweizerisch vor, so üppig, sinnlich, auch dramatisch. Also nichts, so was so ein bisschen eingeengt ist, sondern übersprudelnd von Fantasie.
Der Preisträger des renommierten Opus Classic Awards 2020 für beste sinfonische Einspielung mit dem BBC National Orchestra of Wales und ausgezeichnet für seine Arbeit als Generalmusikdirektor des Göttinger Sinfonieorchesters mit zwei Echo-Klassik-Preisen, begibt sich mehr und mehr auf die Spuren des Lachener Komponisten und findet im Raff-Archiv die auch im Archivführer aufgeführten Materialien im Längsschnitt zur Waldsinfonie.
Und dann habe ich mich auch beschäftigt mit der Aufführungshistorie, wie berühmt diese Symphonie war, wie viele berühmte Dirigenten dieses Werk auch aufgeführt hatten. Also das war für mich dann ganz klar, dass ich diese Symphonie aufführen wollte. Und das ist dann auch geschehen. Ich habe da sehr viel dynamisch noch feinjustiert. Das hat dem Stück, glaube ich, nicht geschadet. sondern im Gegenteil, es hat, glaube ich, diese unglaubliche Verästelung, die es da gibt in dem Werk, ein bisschen klarer gemacht. Also man muss Zeit aufwenden mit dem Werk. Und als ich es dann aufgeführt habe, habe ich gemerkt, dass es erstens sehr anspruchsvoll ist, also richtig schwer fürs Orchester. Auch die Hörner zum Beispiel, die haben eine unglaublich anspruchsvolle Part. Die Streicher müssen viele Noten spielen. Dann ist es harmonisch auch sehr komplex. Also man muss wirklich sich auch reinhören in diese harmonische Sprache. Aber am Schluss sind alle der Meinung gewesen, das hat sich wirklich gelohnt. Und das Publikum hat das auch gespürt. Also es war deshalb für mich auch klar, dass ich das nicht nur einmal aufführen will.
Allein das Repertoire eines Komponisten lässt Rückschlüsse auf seine Person zu. Und so ist das Oratorium Weltende, Gericht, Neue Welt weit mehr als eine weitere Opuszahl. Opus 212.
Eines der schönsten Notenexponate, das wir im Archiv besitzen, ist zugleich auch eines seiner letzten Werke, das Opus 212. Helene Raff schreibt in ihrer Biografie über den Vater, dass er in dieser Zeit, das dürfte wohl so um 1880, 81 herum gewesen sein, Todesahnungen empfunden hat, kränkelte auch sehr, war herzkrank. Und eines seiner großen Anliegen war es, vor Ende seines Lebens noch ein großes geistliches Werk zu schreiben.
Im Archiv Führer werden neben dem Oratorium weitere wirkmächtige Verknüpfungen deutlich, die dieses Werk in sich birgt. Die Uraufführung ist 1882 in Weimar zu erleben, ein halbes Jahr, bevor Joachim Raff einem Herzleiden erliegt. Details zur Provenienz lesen sich im Archivführer wie ein Puzzle sich magisch ineinanderfügender Begebenheiten. Schlussendlich überreicht Nick Pfefferkorn als Verlagsleiter von Breitkopf und Hertel anlässlich der Aufführung im Jubiläumsjahr 2022 die auf hochinteressanten Wegen als Geschenk in den Verlag gelangte Erstausgabe des Oratoriums Res Marti zur wertvollen Ergänzung des Archivs. Doch allein der Erstkontakt von Res Marti mit dem Verlagsleiter des ältesten Musikverlages der Welt, Breitkopf und Hertel, mutet magisch an.
Ich habe in den Jahren 2008 bis etwa 2014 habe ich an einer Biografie gearbeitet über Joachim Raff. Und im Laufe dieser Recherchen habe ich plötzlich im Netz festgestellt, dass es in Deutschland irgendwo ein junger, kleiner Verlag gäbe. Und dieser Verlag hätte sich zur Aufgabe gemacht, unter anderem auch Werke von Joachim Raff herauszugeben. Das hat mich natürlich völlig elektrisiert und ich habe gedacht, diesen Menschen muss ich kennenlernen, möglichst schnell. Und der Name war auch da, Nick Pfefferkorn, dann habe ich nach dem gesucht und habe ihn auch gefunden, habe ihn angeschrieben und gesagt, ich hätte mit Erstaunen und großer Freude festgestellt, dass es in Deutschland auch jemand gäbe, der das Andenken an Joachim Raff aufrechterhalten wolle, ob ich mich mit ihm mal treffen könne und ob wir das mal diskutieren könnten. Und dieser Herr Pfefferkorn hat mir ziemlich schnell zurückgeantwortet und gesagt, selbstverständlich, und selbstverständlich sei er immer noch sehr interessiert. Es gäbe einfach ein großes Aber. Sein junger Verlag gäbe es inzwischen nicht mehr. Dafür sei er jetzt Verlagsleiter bei Breitkopf und Hertel. Und dann haben wir bei mir natürlich wieder alle Kirchenglocken geläutet und habe gedacht, das kann ja gar nicht sein. Der Verlag, wo Joachim Raff seine praktisch ersten Werke auf Empfehlung von Mendelssohn herausgegeben haben, der ist jetzt in Händen eines Raff-Kenners. Und ich glaubte meinem Verstand nicht mehr richtig. Jedenfalls haben wir uns ein paar Tage später im Hauptbahnhof in Zürich getroffen. haben uns sofort persönlich, glaube ich, auch gut verstanden. Und Herr Pfefferkorn hat gesagt, er sei wirklich äußerst angetan von der Musik von Joachim Raff. Er sei völlig verkannt und nach ihm sei er eines der größten Komponisten-Genies, die in Deutschland gelebt haben. Und man müsse unbedingt sein Ansehen und seine Andenken aufrechterhalten. Und wir haben uns bald halten einig. Er hat gesagt, ich gebe bei Breikopf Hertel gebe ich Raff raus. Ihr müsst einfach die Herausgeber stellen, ihr müsst Musikwissenschaftler suchen, die nach unseren höchsten Qualitätsstandards arbeiten, nach der Urtextmethode. Und weil unser junger Musikwissenschaftler dabei war, war der ebenso schnell begeistert und hat gesagt, ich bringe schnell ein Dutzend Kollegen zusammen, die auf höchstem Standard gewohnt sind zu arbeiten. Und so ist es jetzt herausgekommen und es gibt schon wahrscheinlich mehr als ein Dutzend Werke und es kommen immer mehr dazu von Joachim Raff, die jetzt wieder beim Verlag Breikopf und Hertel erscheinen. Für uns eine wunderbare Sache und ergänzt unser Förderprojekt in bester Weise.
Also Sie können natürlich heute nicht mehr hingehen und sagen, Sie kommen mit einem Komponisten wie Raff und kommen dann mit dem alten Material von Anne Dunne-Miles.
Verlagsleiter von Breitkopf und Hertel, Nick Pfefferkorn.
In der Regel sind das ja noch die Originalausgaben, die dann eben auch aussehen wie hinterm Ofen vorgezerrt. Und das ist einfach eine Qualität, die heute ein Musiker oder ein Dramaturg oder ein Intendant einfach nicht mehr erwartet. Dazu kommt ja noch, wenn ein Verlag wie Breitkopf auf einem Urtextniveau sich eines Komponisten wie Joachim Raff annimmt, dann gehört dazu, man muss Herausgeber finden, man muss dieser Herausgeber oder Herausgeberin müssen entsprechende Quellenrecherche betreiben. Sie müssen sich Tage, Wochen, Monate lang in Archiven oder durch Bibliotheken forsten, um die Quellen zusammenzutragen, letztendlich dann einen Notentext edieren, der möglichst alle wissenschaftlichen Erkenntnisse in sich vereint. Der soll dann idealerweise auch noch fehlerfrei sein. Er soll brillant und meisterlich gestochen aussehen. Das heißt, es geht sehr, sehr viel Zeit. Wir sprechen von Jahren und Tausende und Abertausende von Arbeitsstunden verschiedener Menschen fließen in so eine Ausgabe hinein. Und das verleiht dem am Markt zumindest rein äußerlich schon mal den Anschein, oh, ein Verlag wie Breitkopf und Hertel bringt Joachim Raff im Urtext. Dann muss ja da was dran sein. Dann gucken wir da zumindest mal rein. Dass es generell Menschen gibt, die für eine Sache brennen und dem auch wie Res Marti zum Beispiel schon in zweiter Generation ihr Leben widmen. Die Gesellschaft wurde ja eigentlich von seinem Vater begründet. Sich das anzunehmen und zu sagen, ich investiere hier eigentlich 100% meiner Freizeit, finde dann auch noch Leute wie seine eigene Frau oder seine Lebensgefährtin, wie Severin Kolb, wie Stefan König, Mitstreiter und Mitkämpfer, die dafür brennen und unterstützen. Das spricht zum einen natürlich auch für den Wert des Komponisten. Und es spricht auch dafür, was man eigentlich bewegen kann, wenn man sich einer Sache wirklich annimmt. Wenn ich mir ansehe, mit welcher Professionalität, mit welcher Leidenschaft und auch mit welchem finanziellen Aufwand die Raff-Gesellschaft in Lachen im Geburtshaus von Joachim Raff dort das Raff-Archiv aufgebaut hat, was Wissenschaftlern auf der ganzen Welt jetzt erstmals wirklich einen zentralen Anlaufpunkt bietet, Auskunft gibt, Quellen vorhält oder Quellen, die sie nicht selber haben, zumindest katalogisiert, entsprechend Hinweise geben kann. Das ist ein unglaublicher Schatz für jeden Musiker oder für jede Musikerin, für jeden Wissenschaftler und natürlich letztendlich auch für den Verlag zu sagen, ich habe eine zentrale Stelle, mit der ich auch noch freundschaftlich zusammenarbeite, man hilft sich gegenseitig. Was da dazugehört, diese Jahre, diese Jahrzehnte, zum Beispiel Res Marti und sein Vater, um mal konkret bei diesem Beispiel zu bleiben, das alles zusammenzutragen, Autographe, Briefe, Erstdrucke, Gemälde, allein diese Geschichte, wie die Raff-Gesellschaft zu diesem Gemälde von Joachim Raff kommt, was irgendwo in dem Museum im Depositum lag und der Kurator gesagt hat, ja, wir haben da ein Bild, aber wir wissen nicht, wer das ist. Und dann zufällig gesagt wurde, das ist Joachim Raff.
Das ist ja noch das Verrückte, es gibt gar nicht viele Bilder von ihm.
Yvonne Götte, Lebenspartnerin von Rees Marti, investiert seit Jahrzehnten Lebenszeit und Leidenschaft in eine wertschätzende Wahrnehmung ihres Landsmannes. Sie ist maßgeblich beteiligt an der Konzeption von Ausstellungen, Veröffentlichungen, Büchern und der unermüdlichen Erweiterung des Joachim Raff Archivs.
Wir haben vielleicht 1-2 Bilder mehr entdeckt, aber ich glaube mehr als 9. Da müsste ich aber auch wirklich nochmals recherchieren, sind es nicht. Und immer wieder wurde vom gleichen Foto irgendeine Zeichnung angefertigt oder man hat einen Stich, eine Radierung gemacht. Also es gibt gar nicht vieles, oder? Und wir waren ja überaus glücklich, als wir erst vor einiger Zeit das erste Porträt von ihm als junger Mann gefunden haben, oder? Das war schon fast eine Sensation, weil da haben wir nochmals einen Eindruck bekommen und man sieht auf diesem Bild, wenn man das vergleicht mit den anderen, die in diesem List mit dem Album drin sind, wie er da so fast als Dandy sich abbilden ließ, oder? Und das gibt doch schon wieder einen Hinweis auf, wie hat er sich nach außen gezeigt. Eben das Unabhängige, das Eigensinnige, das kommt auch in diesen Bildern natürlich zum Vorschein. Aber sonst weiß man nur, dass er sich überhaupt nicht gern hat ablichten lassen, oder? Wenn man das mit anderen Komponisten oder Musikern seiner Zeit vergleicht, ist das unglaublich wenig. Und da hat er uns schon auch einen Streich gespielt, oder? Man kann nicht vieles aus seinen Bildern herausholen.
Das im Archivführer in Worte gefasste Mosaik aus akribisch zusammengetragenen, einander bisweilen magisch ergänzenden Materialien über Leben und Werk von Joachim Raff sensibilisiert für die Fülle an musikwissenschaftlich wertvollen Fundsachen. Wie ein von Hoffmann von Fallersleben 1854 verfasstes Gedicht für und über Joachim Raff.
Raff kann sich noch immer nicht bequemen, einen Kapellmeisterposten anzunehmen. Genast will den Tell nicht mehr spielen, er wird doch nicht auf Pension etwa zielen. Er hat im Köcher der Pfeile noch viele, womit er trifft nach jedem Ziele. Dr. Pohl ist in geheimer Mission seit 14 Tagen in Leipzig schon. List wird sein im neuen Jahr wie im alten und immer eifrig darauf halten, dass sich aus Weimar dem Alten ein neues Weimar mag gestalten.
Ich glaube, Hoffmann von Fallersleben und Raff sind auch jetzt nicht ego-klein.
Dr. Stefan König versteht einzuordnen, aus welcher Laune heraus diese Zeilen entstanden sein mögen und wie groß die Freude von Joachim Raff gewesen sein könnte.
Es gab, was typisch war, auch zum Ankunft von Hector Berlioz zum Beispiel, hat man Gedichte gemacht, um den halt gebührend zu empfangen in Weimar. Dem Raff, ich weiß nicht, ob es überhaupt gefallen hat. Das ist typisch Hoffmann von Fallersleben, diese Gedichte, Trinkspruchgedichtmäßig, die es, dass man jemanden da hochleben lässt. Ich glaube, dass ihm das gar nicht so recht war manchmal. Das ist halt einfach ein ganz anderer Charakter, diese Art von Lyrik, die da drin steckt. Ja. Sehr zeremoniell, sehr immer so mit spitzfindigen Formulierungen.
Dieses Gedicht entsteht in der Weimarer Phase von Joachim Raff, 1850 bis 1856, als er gemeinsam mit August Heinrich Hoffmann von Fallersleben und Franz Liszt den Neu-Weimar-Verein gründet.
Also es ist so, die haben ihn dort natürlich immer wieder Sitzungen durchgeführt und da ging es natürlich auch darum, dem Verein eine Ausrichtung zu geben. Aber schon an der Sitzordnung hat man erkannt, dass es da bestimmte Sensibilitäten gibt sozusagen. Das sind alles Leute, die zusammenarbeiten sollten interdisziplinär und die passen manchmal so gar nicht zusammen. Also es gibt von einem Sänger, den Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, der hat darüber geschrieben, dass am Ende erst wurde lang diskutiert und dann kam es zu keinem Ergebnis, am Ende hat man Billard gespielt.
In der Annäherung an Leben und Werk von Joachim Raff ist der von Rees Marti im Archivführer angereicherte Längsschnitt ein vorzüglicher Wegweiser zu den jeweiligen Werken. Besonders die Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern.
Nicht zu vergessen Briefe auch von Hans von Bülow. Hans von Bülow ist auch wieder so ein Längsschnittthema, das durch das Buch hindurchgeht, weil Hans von Bülow hat Joachim Raff sehr früh kennengelernt in Stuttgart, in seiner Phase seiner Wanderjahre, also kurz nach 20. Und Hans Bülow blieb bis zu seinem Tode mit Joachim Raff in engster freundschaftlicher Beziehung, hat seine Werke immer wieder aufgeführt. Also waren auch eben Briefe und Notenmaterialien, die Hans von Bülow gewidmet waren und so weiter, waren das Längsschnittthema, das die Bedeutung von Personen ins richtige Licht setzten.
Ein Experte, man könnte beinahe sagen Vertrauter von Hans von Bülow, ist zweifelsfrei Professor Hans-Joachim Hinrichsen, dessen Habilitation sich aus einem Nachlass speist und Jahrzehnte der forschenden Beschäftigung mit Hans von Bülow mit sich bringt.
Ein Professor an der TU, der Nachfolger von Dahlhaus, Christian Martin Schmidt, sein Name sei hier ruhig genannt, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass in der gerade wieder neu zugänglichen Staatsbibliothek Berlin unter den Linden, also direkt nach der Wende, der ganze Bülow-Nachlass liege. Und das sei doch wirklich mal eine interessante Figur, um die zu erforschen. Sagte mir natürlich was und ihm auch. Ich hatte keine Idee, was daraus zu machen sei. Ich wollte keine Biografie schreiben. Aber dieser Nachlass erwies sich dann als derartig reichhaltig. Korrespondenz, Noten, Entwürfe, Manuskripte und was in so einem Nachlass alles liegt. Zig Kartons. Also da habe ich mehrere Jahre dran gearbeitet. Die Staatsbibliothek, der Lesesaal unter den Linden, ist zu meinem zweiten Wohnzimmer geworden. Und insofern kann man wirklich sagen, Lebensbegleiter, ja.
Um zu erahnen, wer dieser enge Freund Joachim Raffs war, sollte man mindestens wissen,
dass er ungefähr die Lebensdaten von Brahms hat, also sehr, sehr parallel. Das hat die beiden natürlich auch, die Freundschaft, die spätere, befördert. Dass er ein Pianist und auch bei Wagner in jungen Jahren ausgebildeter Dirigent war, ganz der Wagner- und Liszt-Schule, also Neudeutsch. Und dann nach dem Zerwürfnis mit Wagner, nach der Uraufführung von Tristan und Isolde, das war natürlich nicht der Grund, sondern dass Wagner ihm Cosima ausgespannt hat, wir wissen das alle, mit Wagner gebrochen hat und sich dann der anderen Schule, sozusagen der akademischen, der sogenannten, zuwandte und dann Johannes Brahms, den er von der Jugend her schon flüchtig kannte, für sich entdeckte. Und er war dann im 19. Jahrhundert, also ab den frühen 70er Jahren, wahrscheinlich der wichtigste deutsche Pianist und einer der wichtigsten deutschen Dirigenten. Also wirklich einflussreich und Maßstäbe setzend.
Archivführer von Res Marti bietet eine kleine Auswahl aussagekräftiger Bonmots von Hans von Bülow über Joachim Raff aufschlussreiche Perspektiven. Diese Fragmente könnte wohl kaum jemand besser kontextualisieren als Professor Hinrichsen.
Es ist hier zitiert nach Huschke, Musiker, Maler und Dichter. Das ist ein echter Brief von Bülow. Ich weiß nicht mehr genau an wen. Aber er schreibt, sei heiter für zwei, wenn du kannst. Ich bin tief erschüttert, tief betrübt und kaum der Pflicht gewachsen, die teuren Hinterbliebenen teilnehmend zu trösten. Joachim Raff war mein ältester treuer Freund. Ich konnte auf seine Zuneigung, die sich häufig durch Taten bewährt hat, stolz sein. Mit ihm ist ein Teil meines besseren Lebens begraben. Der große Künstler, der edle Mensch. Hier waren einmal beide Personen wie selten, ja wie einzig, nicht zu trennen, diente mir als Vorbild, wie wohl so unerreichbar zur Nachfolge. Zu ihm konnte ich in jeder Beziehung hinaufblicken. Er sagt das, glaube ich, auch, gerade dass er betont, der große Künstler, der edle Mensch, in einer Person wie selten, ja wie einzig, weil das der große Kontrast zu Wagner ist, den er als großen Künstler bewundert hat und der sich als Mensch ihm gegenüber extrem schäbig verhalten hat, ne? Also Bülows riesiger Enttäuschung. Und ich glaube, selbst auch Brahms, den er dann in späten Jahren sehr verehrte, ist da nicht dran gekommen. Also diese Personalunion von großen Künstlern und edlen Menschen, die hat er auch in Brahms nicht gesehen. Es gab öfters Streit und Zerwürfnisse mit Raff, soweit ich weiß, nie. Das ist hier ganz ernst gemeint oder auch ganz ernst zu nehmen. Menschliches Vorbild, unerreichbar einzig.
Zum Längsschnitt gehört aber auch die Tochter von Joachim Raff. Ich denke, ist auch eine ganz, nebst seiner Frau Doris selbstverständlich, eine ganz bedeutende Bezugsperson.
Ich weiß nur aus Bülows Perspektive, dass er sie eben als sein Patenkind empfand. Und es war für ihn eine Verpflichtung, nach dem Tod seines Freundes Joachim Raff für Helene zu sorgen und sozusagen der Ersatzvater geradezu zu sein und der Onkel natürlich, ne? Und die beiden haben in einem sehr launigen, durchaus burschikosen Ton miteinander korrespondiert. Und die Briefe von Bülow an Helene klingen alle sehr liebevoll, also sehr zugewandt und sehr fürsorglich.
In einem Brief an sein Patenkind Helene Raff schreibt Hans von Bülow im März 1884:
Haarlem, wo die Tulpen zwar noch nicht, aber die Hyazinthen bereits paradiesisch duften. Mein liebes Nepotinchen, warum nicht? Briefpapier zwar ausgegangen, aber kann ich nicht die Rückseite eines so interessanten Aktenstückleins benutzen, dir einmal wieder einen freundlichen Gruß aus der Fremde oder Ferne zu versetzen? Sieh, der Name Raff steht beinahe auf jeder meiner diversen Tagesordnungen. Ich lasse deinen seligen Vater so oft leben, als es sich nur anstellen lässt.
Joachim Raff war ja zeitlebens eigentlich allen Menschen, Dingen, Nationen, Kulturen gegenüber sehr offen und aufgeschlossen. So auch gegenüber der Erziehung seiner Tochter. Er hat sie nämlich absolut gleichgestellt, und das ist für das 19. Jahrhundert mindestens nicht selbstverständlich, hat sie absolut gleichgestellt erzogen. Er hat immer gesagt, meine Tochter soll die gleiche Ausbildung bekommen wie die Knaben, sie soll also gleich viel Mathematikunterricht bekommen, sie soll gleich viel Geschichtsunterricht bekommen, Sprachunterricht bekommen und so weiter, und nicht nur diese klassischen, typischen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Frauenfächer, sondern sie soll emanzipiert erzogen werden, selbstständig im Leben stehen können. Und das hat er auch durchgezogen. Er hat sie teilweise privat unterrichten lassen durch Privatlehrer, teilweise hat er sie sogar selbst unterrichtet.
Die Persönlichkeitsentfaltung eines Menschen herleiten zu wollen, dürfte als wagemutig beschrieben werden. Und doch sind prägende Einflüsse nicht zu leugnen. Den Archivführer von Res Marti zieren auf pinkfarbenen Seiten Zitate, zeitgenössische oder historische. So inszeniert sind wirkmächtige Worte von Helene Raff zu finden, aus der Biografie über ihren Vater, mit dem Titel »Ein Lebensbild«, Regensburg, 1925. Die Erfahrung seines Lebens hatte ihn zum Vorkämpfer der Frauen gemacht. Er vertrat überhaupt die Ansicht, dass jedem denkenden Wesen Gelegenheit zur Entwicklung seiner Fähigkeiten geboten werden müsste. Ergänzt um die Information des Autoren:
Joachim Raff gründete als Direktor des Hochschen Konservatoriums in Frankfurt für die damalige Zeit des 19. Jahrhunderts ungewöhnlich eine weibliche Parallelklasse in Kompositionslehre. Außerdem beschäftigte er in seinem Lehrkörper eine Frau, Clara Schumann, als Klavierprofessorin. Für damalige Verhältnisse pionierhaft und visionär.
Helene Raff war selber auch künstlerisch sehr begabt. Sie hat eine Doppelbegabung, einerseits als Malerin und andererseits als Schriftstellerin. Und sie wurde zuerst auch bis nach Paris und in München für die Malerei ausgebildet, war eigentlich auch als Malerin schon recht bekannt und hat dann trotzdem auf ihrem Lebensweg für einmal befunden, ich werde es wohl kaum zur absoluten Spitze als Malerin bringen. Ich wähle jetzt meine zweite Begabung, nämlich Schriftstellerin, als mein zukünftige Berufstätigkeit. Das hat sie auch gemacht. Sie hat auf diesem Weg sehr bekannte Schriftsteller kennengelernt, war lange befreundet und eng verbunden mit Paul Heyse, dem Nobelpreisträger.
Er hatte ja seine Villa hier auch in der Augustenstraße, da in der Ecke Arzestraße, Augustenstraße. Da bin ich tatsächlich noch zufällig vor 3 Tagen vorbeigegangen.
Diese Erziehung von Joachim Raff trägt offenkundig Früchte und rückt seine Tochter Helene immer wieder in den Fokus der anerkannten Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Ausstellungskuratorin Ingvild Richardson.
Da war sie halt auch immer, ja. Das ist halt, das waren halt hier die Treffpunkte. Und Paul Heyse hat sie ja auch mehr oder weniger entdeckt und auch mit zum Schreiben animiert. So heißt es aber, nicht nur er war das, sondern es waren tatsächlich die Frauen um sie herum. Der Kreis der Frauen, in dem sie verkehrt hat. Carrie Brafogel, Emma Hauser-Wamerck, mit denen hat sie sich auseinandergesetzt, weil die waren Altmünchnerinnen und die wussten auch alles über München und haben auch Geschichten über München geschrieben, Romane. Das war wirklich ein Pool von Frauen, der sich gegenseitig inspiriert hat und zusammengehalten hat. Es gibt auch noch unveröffentlichte Sachen von ihr, also in dem Nachlass. Also da könnte man durchaus etwas tun. Und ich habe schon damals gedacht, mein Gott, man müsste eigentlich das Buch von ihr neu veröffentlichen, Der alte Peter, Lebensblätter. Ja, und sie schreibt einfach auch toll, ja. Also ich habe das komplett damals durchgelesen und dachte, Helene Raff muss eigentlich erst noch wiederentdeckt werden.
Also die Gleichstellungsbemühungen des Vaters schlagen sich auch in der Biografie der Tochter durch. Bei uns im Archiv gibt es auch verschiedene Bilder von Helene Raff, die haben wir im Buch ebenfalls dargestellt. Und natürlich eben auch wieder die Briefe mit Hans von Bülow. Aber was besonders wichtig ist, auch kleine Zeichnungen, Malereien, unter anderem ein Rosenmotiv, wo ihre Begabung der feinen, zärtlichen Rottöne, der wunderschönen und auch recht schwierig malerisch darzustellenden Formen einer Rose, Blütenblätter, wie die sich verwinkeln, das kann man schlichtweg einfach nur zauberhaft nennen. Und sie gehörte nicht zuletzt auch zu den Pionierinnen der Frauenbewegung in Deutschland.
Auf Helene Raff bin ich aufmerksam geworden im Zuge meiner ganzen Forschung zur Frauenemanzipation in Deutschland und auch insbesondere in München, wo ich herausgefunden habe, hier in München war die Keimzelle von 1900 und nirgendwo sonst. Und Helene Raff war halt Teil dieser Emanzipationsbewegung in München und sie ist mir ständig damals untergekommen. Ich habe tatsächlich auch ihren Nachlass durchgeschaut in der Staatsbibliothek damals. Ich habe 6 Jahre Frauenforschung da gemacht mit einer großen Ausstellung und den Nachlass von ihr habe ich in dem Nachlass ihres Vaters gefunden, habe mir die ganzen Schachteln angeschaut mit Fotografien, alles Mögliche, was da ist. Und ich habe ja auch über sie dann ein Porträt geschrieben für das Literaturportal Bayern. Und dann habe ich eben festgestellt, ich habe natürlich auch ihre Bücher mir alle angeschaut, die sie geschrieben hat und habe gedacht, Wahnsinn, die Frau.
Und Helene Raff hat gegen Ende des Lebens auch eine eigene Biografie geschrieben. Sie war ja in der schwierigen Zeit des Zweiten Weltkrieges in München ansässig, hat die ganzen schrecklichen Erfahrungen erlebt und hat in ihrer Biografie nicht nur über ihre Jugend, sondern eben auch über die Zeit von Deutschland vor und während dem Krieg geschrieben.
Sie hat ja dann auch die Frauenbeilage der Münchner Neuesten Nachrichten geleitet von 1923 bis 1933. Also eine absolut wichtige Position als Redakteurin. Und sie ist dann genau wie alle anderen Frauen, 1933 ist sie entlassen worden von den Nationalsozialisten da von der Münchner Zeitung. Ja, und ab 33 ist alles, was die Frauenbewegung gemacht hat in München und Deutschland, war zunichte. Und Hitler hat gesagt, das sind keine Frauen, wie wir sie haben wollen. Das ist Marxismus, das ist international, das ist jüdisch. Und fast alle Frauen sind als jüdisch verdammt worden oder markiert worden, obwohl sie es zum Teil gar nicht waren. Und dann fing die Verfolgung an, 33, und die Vernichtung. Wie kommt es, dass so wenig bekannt war über diese Frauenbewegung und warum sind all diese Frauen vergessen? Es hängt mit den Nationalsozialisten zusammen, habe ich 2-3 Jahre ganz lange aufgearbeitet. Es war eine gezielte Vernichtung des Schrifttums dieser liberalen Frauen von 1900 bis 1933, absolut gezielt vernichtet. Die Nachlässe fast all dieser Frauen liegen noch unbearbeitet in der Staatsbibliothek im Stadtarchiv München.
Der Archivführer Linien und Klang, Dokumente und Geschichten aus dem Joachim Raff-Archiv von Res Marti bündelt unzählige Anregungen, sich einem Komponisten zu widmen, dessen Leben sich zwischen 1822 und 1882 ereignet und noch im 21. Jahrhundert äußerst bedenkenswerte Standpunkte und Sichtweisen auf sich vereint.
Dass er zur Nationalromantik sehr viel beigetragen hat, eben mit Stück im Stil von verschiedenen Kulturen.
Walter Lapart.
Meines Wissens ist er der einzige Komponist, der walachische Klaviermusik geschrieben hat, also serbisch und walachische, in einer Zeit, als sich niemand mit diesen Kulturen beschäftigte. Da war Raff, der hatte die Nase ganz vorne. Er war wirklich viel offener als zum Beispiel die neudeutschen Komponisten um Liszt und Wagner herum, die niemals so viele internationale Themen aufgegriffen hätten. Das war vielleicht einzigartig, oder eben nur mit Liszt zu vergleichen, mit seinem großen Vorbild. Also die Offenheit, die war wirklich unglaublich.
Ich werde im Archiv ja immer auch wieder mal gefragt, warum machst du das eigentlich alles mit diesem persönlichen, leidenschaftlichen Einsatz? Du sammelst ein Kulturgut, das da und dort längst vergessen ist, das nicht mehr beachtet wird.
Wegbereiter Joachim Raffs in der Gegenwart. Für die Zukunft. Res Marti.
Da ist es mir immer wieder ein wichtiges Anliegen zu sagen, erstens einmal denke ich, dass wir tiefen Respekt haben sollten vor der kulturellen Leistungen unserer Vorfahren. Und ich glaube, die haben es verdient, dass die Leistung, die sie machten, und sie machten dies für die Gesellschaft, es war ein Dienst an der Gesellschaft, besonders Joachim Raff mit seiner Weltoffenheit, mit seinem pazifistischen Gedankengut, der eigentlich nichts anderes wollte, als mit seiner kulturellen Leistung auch ein wenig Frieden schaffen in dieser Welt, auch das Andenken seiner Vorfahren wieder zu beachten. So glaube ich, dass ich mich ein bisschen in der Folge dieser respektvollen Tätigkeit und respektvollen Arbeit vor den Schöpfungen unserer Vorfahren sehe. Ich glaube, es ist wesentlich für unsere Welt, dass wir die Menschlichkeit und das Menschsein im Menschen wieder betonen. Und das sind kulturelle Tätigkeiten, die dem Menschen eigentlich Freiheit geben. Und Joachim Raff war auf der Seite der konstruktiven Tätigkeiten. Und ich glaube, es ist nichts anderes als nachhaltig, wenn man dieses Ansinnen immer wieder auf die Fahne schreibt, zu bewahren pflegt und der Nachwelt erhält.